Ich weiß gar nicht, ob bei unserem nächsten Gast es auch solche Menschen gab. Ich habe, wenn ich mich mit Martin Rütter beschäftige, immer den Eindruck, der hat unheimlich viel aus sich selbst geschöpft. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber das kann er uns sicherlich selber besser erklären. Ich weiß, dass er dieses Land ein bisschen revolutioniert hat, verändert auf jeden Fall die Einstellung zu Hunden, die Art und Weise, wie man Hunde behandelt, wie man über sie redet. Dabei wollte er mal Fußballspieler werden oder Sportreporter, was mir auch sehr sympathisch ist. Herzlich willkommen, Martin Rütter. Als du das letzte Mal hier warst, hast du erzählt, dass dir Erfolg nicht in die Wiege gelegt worden ist, dass du eher... Du hast das Wort selber gebraucht, verwahrlost aufgewachsen bist. Mhm. Deshalb vertiefen wir das jetzt nicht nochmal. Aber was war für dich so der erste Moment, wo du gemerkt hast, in mir ist was, was ich nutzen kann und womit ich mich behaupten kann?
Na, ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, ist ja ein Thema. Ich glaube, dass die Kraft, die sie hat und diese Ausstrahlung, die sie hat, weil als sie gesprochen hat, waren alle... Ich will jetzt nicht sagen ehrfürchtig vor dir, aber schon bewundert. Also man bewundert sie ja. Und ich glaube, dass das auch mit ihrer Kindheit zu tun hat. Und ich glaube, dass Menschen, ich will nicht aufrufen, dass die Kinder nicht wohlbehütet aufwachsen, aber ich glaube schon, dass Kinder, die sehr früh sich auch irgendwie so durchwurschteln mussten, eine ganz eigene Energie entwickeln. Und natürlich hast du Förderer gehabt, aber du bist auch du und hast diese Kraft, da durch eine Tür zu gehen, die geöffnet wurde. Und
bei dir war das offenbar ähnlich.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Also aber, ich habe einfach nur Eltern gehabt, also ganz überhaupt nicht vergleichbar, aber subjektiv als Kind dann genau. Schon irgendwie. Mhm. Aber in meinem Fall war es so, ich hatte wirklich das ganz große Glück, meine Oma hat immer gesagt, als ich noch ganz klein war, dem scheint den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch. Und genau so war das auch. Ich habe, egal was war, ich bin immer fröhlich durch die Welt gerannt und ich habe sehr viel mit Sport und Humor kompensieren können. Mhm. Auch wenn man es jetzt nicht mehr auf den ersten Blick sieht, habe ich ein großes Talent bei Sportarten und war in der Schule immer eine der Besten im Sport und hatte durch...
Besonders im Fußball
auch. Auch im Fußball, auch in vielen Ballsportarten und hatte durch die Art, die ich hatte, auch immer irgendwie eine gewisse Zuwendung von Menschen. Also das heißt, ich war immer der schlechteste Schüler, bin ja zigmal von der Schule geflogen und sitzen geblieben und alles, was dazugehört. Aber trotzdem war ich immer integriert und habe viel mit der großen Klappe kompensiert einfach. Das hat einfach geholfen.
Durch die Art, wie du warst, hast du Leute für dich gewonnen. Wie hast du denn gemerkt, dass du mit Hunden so gut kannst?
Also, sagen wir mal, zu Anfang habe ich das gar nicht gemerkt. Was ich gut kann, ist Menschen beobachten. Denn ich hatte ja eine Mutter, die sehr unkalkulierbar war. Also das heißt, die kam rein, wirkte fröhlich und innerhalb von einer Sekunde kippte da die Stimmung. Das heißt, und die kippte dann auch auf sehr heftige Art und Weise. Das heißt, also meine Schwester und ich mussten immer bei Menschen sehr antizipieren. Und wir sind im positiven Sinne beide so richtige Straßenköter. Wir können sehr gut mit unterschiedlichsten Menschen. Also ich glaube, ich wäre, wenn ich jetzt einen Nobelpreisträger in Physik kennenlerne, der wird hinterher sagen, das war ein netter Junge. Und genauso, was ich auch gemacht habe, ich habe Reportagen mit Obdachlosen gedreht, haben die auch das Gefühl, der ist einer von uns. Das heißt, wir konnten das sehr, sehr schnell. Und ich hatte immer das Gefühl, um mich herum machen die Menschen Tiere verrückt. Also auch als Kind schon. Also ich hatte eine Tante, die eine Pflegestelle war, die hatte in den 80er Jahren alle Tiere aufgesammelt. Und Tante Thea war in der Lage, innerhalb von 3 Wochen aus dem nettesten Tier einen Wahnsinnigen zu machen. Und das fand ich als Kind spannend.
Aber ich konnte es nicht. Bei dir war es ja offenbar anders. Du hattest schon als Studentenhund.
Ja.
Und den Hund hast du in die Uni mitgeschmuggelt. Ja, reingeschmuggelt, weil das eigentlich nicht erlaubt war.
Absolut nicht.
Und was hast du da erlebt mit diesem Hund an der Uni?
Naja, also Mina war auf einem sehr hohen Level trainiert, weil ich hatte vorher viele...
Ist sie das?
Ja, da war sie schon alt. Ich habe auf einem sehr hohen Level war ich theoretisch gebildet. Ich hatte als Sportstudent, meine Eltern hätten das nicht finanzieren können oder so, ich habe dann alles gemacht, was man so machen kann, Kellnern, Chemiewerk arbeiten und so weiter. Aber die Sporthochschule in Köln, wo ich studierte, ist in so einer Besserverdienergegend und habe dann einfach für wohlhabendere ältere Leute die Hunde ausgeführt und habe dann rumprobiert.
Und weil die gesehen haben, wie gut du mit dem
Hund... Ja, weil dieser Hund halt extrem funktioniert hat, sozusagen, kamen die Leute zu.
Aber es gibt irgendwie die Geschichte, vielleicht ist es auch ein doofes Gerücht, dann lösen wir das heute auf, dass es einen Koch gab in der Mensa der Uni, Der fand deinen Hund ganz furchtbar.
Ja, also du musst dir so vorstellen, es war an der Sporthochschule total verboten, dass es da Hunde gab. Aber alle tolerierten mich mit Mina. Es gab nicht einen Professor, ich habe die mit in der Schwimmhalle gehabt, mit in der Turnhalle. Überall war die dabei und war aber unauffällig. So. Und der Koch, den muss man sich vorstellen, wie du in einem Film so ein Klischee ekeligen, ungepflegten Menschen darstellst. Und das war der Koch in der Mensa.
Und, der schaut uns zu heute.
Ja, schöne Grüße an der Stelle. Also es war einfach ekelig. Und dann kam der eines Tages raus und hielt also in einer vollen Mensa mit 300-400 Studenten einen wütenden Vortrag, wie unhygienisch es sei, dass ich einen Hund dabei habe. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ey, das hat echt Potenzial für eine Bühnenshow. Weil alle in der Mensa haben gelacht, weil jedem war klar, egal wohin, wo drin dieser Hund sich gewälzt haben könnte, er wird hygienischer sein als dieser Hund.
Aber erzähl weiter. Also du hast dann gemerkt, die Leute haben dich beobachtet und haben gesagt, kannst du nicht auch meinen Hund übernehmen?
Genau, kannst du mir mal einen Ratschlag geben? Ich habe das dann einfach getan, obwohl ich keine Ahnung hatte im Nachhinein. Und das hat dann funktioniert. Und
fantastisch.
Ich hatte, bereits im dritten Semester hatte ich so 50, 60 Hunde in der Betreuung.
Was? Aber nacheinander? Also
parallel, die ich pro Woche schon betreute. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich, warum jetzt das Studium? Dann habe ich das Studium abgebrochen und habe gesagt, okay, es gibt diesen Beruf des Hundetrainers ja nicht. Also ich bin dann zum Beispiel, wollte ich ein Gewerbe anmelden. Und dann saß ich da bei der Stadt Köln und dann habe ich gesagt, ja, aber was machen Sie denn? Ja, es ist eine Hundeschule. Na, Dompteur? Nein. Dompteur sind Tierarzt? Nein. Also Sie müssen sich ja so vorstellen. Und das haben Sie nicht verstanden. Oder Krankenkasse. Ich habe lange Zeit keine Krankenkasse gefunden, weil die gedacht haben, ich hätte einen Risikoberuf. Also weil sie wirklich dachten, ich bin Dompteur oder irgendwas. Es gab diesen Beruf schlichtweg nicht.
Aber ich meine, du hast ja sehr früh gezeigt, du kannst mit Tieren umgehen, weil du sie gut lesen kannst. Ja. Aber du hattest auch offenbar eine große unternehmerische Ader, weil du hattest schon als Schüler so eine Art, wie sagt man, fliegendes Gewerbe.
Ja, das ist ja verjährt, deshalb können wir darüber reden. Also
steuerlich ist das verjährt.
Steuerlich ist das verjährt. Aber ich habe tatsächlich auf so Rockkonzerten, Fußballstadien und so weiter immer sehr schnell gesehen, ach krass, wenn die Leute rauskommen, kommen die nicht alle an die Stände, die es da gibt. Und dann bin ich mit so Tapeziertischen und zwei Freunden dahin und haben dann so heimlich...
Mit so einem VW-Bulli dann?
Ja, mit dem VW-Bus rein ins Gelände und haben dann einfach illegal da Stände gemacht. Und das führte dann dazu, zu Anfang habe ich das alleine getan und irgendwann hatte ich 20 Leute, die da mitgemacht haben. und habe auch da natürlich ein Gewerbe angemeldet, brav, wie es sich gehört. Aber auch natürlich hast du oft die Standgebühren und Genehmigungen gar nicht gekriegt. Aber es hatte sehr schnell so den Gedanken von... Das ist immer in meinem Kopf. Ich möchte Sachen immer sehr schnell groß machen. Ich kann nicht so im Kämmerchen. Das bin ich nicht.
Aber mittlerweile bist du sehr groß.
Ja, genau. Also das war auch tatsächlich mit den Vorträgen so. Das war genau das Gleiche. Ich habe ja angefangen, in Dorfkneipen vor 7 Menschen zu erzählen. Und dann wurden es mal 30 und mal 50 und dann so bis 300 habe ich das alles noch selber gemacht. Also habe dann einfach irgendeine Turnhalle gemietet, meistens rumgefeilscht, dass wir nichts bezahlen und dann kamen wir dahin. Und irgendwann, da hatte ich schon so 300-400 Leute im Schnitt, was für Deutschland echt, also es gibt nicht so viele, die regelmäßig vor 400 Leuten auftreten. Und dann kamen irgendwann größere Veranstalter und haben gesagt, ja, aber das ist doch eine Comedy-Show. Und da war ich total empört. Und
hab gesagt, das ist, sorry. Was sollte es denn sein nach deiner Vorstellung?
Ja, das ist auch heute noch. Ich halte ja auch heute noch Vorträge in Universitäten. Das sind Fachvorträge. Nur, wir haben vorhin über Sprache gesprochen. Ich tue das in der Sprache, dass es jeder versteht. Also wenn jemand mir eine Frage stellt zum Thema Angst beim Hund und ich antworte und sage, ja, dann müssen Sie es mit sukzessiver Approximation versuchen, dann verstehen das zwei im Raum. Und das will ich nicht.
Aber ich meine, jetzt gehst du ja auch mit diesem Programm auf Tournee.
Ja.
Und füllst die Hallen und unfassbare Menge von Menschen erreichst du. Und trotzdem sagst du Schluss aus, so heißt das Programm, mit dem du ab nächstes Jahr auf Tour gehst. Womit hörst du denn auf?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt 25 Jahre auf Tour war. Ich habe 2.500 Veranstaltungen gemacht. Das ist völlig crazy eigentlich. Und habe jetzt entschieden, habe so 3 Jahre mit diesem Gedanken war ich schwanger und habe gesagt, okay, es ist jetzt soweit. Das wird wirklich die letzte finale Tour sein. Und der Grund ist nicht, weil ich das nicht mag. Ich liebe das total und ich freue mich auch total jetzt auf die nächsten Termine. Aber ich möchte mir den Luxus leisten, an einer Stelle zu sagen, danke, das war's, wo es noch so richtig geil läuft und wo die meisten Menschen sagen werden, ach schade.
Aber du steigst nicht aus, hoffentlich aus dem Geschäft Ratschläge zu geben. Nein. Für schwer erziehbare Hunde.
Nein, also natürlich, wir haben so knapp 150 Hundeschulen in Deutschland mit 400 Trainern und auch die Fernsehsendungen machen wir weiter, aber das Thema Tour möchte ich dann damit beenden. Und es ist natürlich ein bisschen schräg, weil jeder kennt das, ich habe jetzt 25 Jahre nichts anderes gemacht.
Hey, ich mache die letzte Tour, hat einfach ein richtig schlechtes Image.
Hello again.
Genau. Deswegen denkt man natürlich immer, als Kunde, der dich gerne besuchen möchte, denkt, ja, dann mach doch einfach die letzte Tour. Ist es denn, also wir vermuten ja immer alle eine Werbemaßnahme dahinter. Kommt jetzt, sonst werdet ihr nie wieder die Chance haben.
Die Tour dauert auch mehr als 2 Jahre.
Über 100 Auftritte habe ich gezählt und bin fast umgefallen. Und ich dachte mal, ich wäre fleißig.
Aber es ist die kürzeste Tour, die wir je gemacht haben.
Es sind 120, um genau
zu sagen. 120?
Ja, die anderen Tourneen hatten alle 180 Shows. Also,
du hast schon reduziert. Stark.
Ich habe schon stark reduziert jetzt. Und warum es eben kein Marketing-Gag ist, ich habe jetzt in den letzten Jahren, ich war ja sehr öffentlich immer mit dem, was ich gemacht habe und habe, natürlich dosiere ich, was erzähle ich über meine Kinder und was nicht, aber ich habe auch viel über meine Kinder geredet und auch die haben das jetzt erstmal nicht geglaubt, das erste Jahr, weil ich habe wirklich wahnsinnig viele süße Fotos, wie meine Kinder so in dem Alter eurer Kinder waren, wo die auf Bühnen hinterm Vorhang auf der Bühne geschlafen haben und so Sachen. Für die war das auch ein Teil ihres Lebens und die kennen den Papa ja nur mit vorne rechts ist Gas und jetzt geht's los. Und jetzt ist da irgendwie schon der Gedanke zu sagen, ich mache andere Sachen. Es ist nicht, dass ich das nicht mehr mag, aber mein Fokus, ich habe einen Tierschutzverein gegründet, der Adoptieren statt Produzieren heißt und ich werde einfach danach nach dieser letzten Tour einfach viel mehr Tierschutz machen.
Und die Kinder sagen auch nicht, aber Papa, jetzt sind wir doch alle groß und aus dem Haus und jetzt bleibst du zu Hause?
Ja, die wissen ja, ich bleibe nicht.
War das denn vorher eine Flucht?
Ja, das sage ich. Ich sag denen natürlich. Ich sag, wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich gar nicht so viel auf Tour gewesen.
Und man fragt sich natürlich, ist jemand, der so eine Begabung hat in der Erziehung von Vierbeinern, ist der auch ähnlich begabt in der Erziehung von Kindern?
Na, ich glaube, dass meine Kinder werden das ganz anders beantworten als ich. Aber,
5 hast du also.
Ja, aber ich glaube, dass ein Schlüssel hier gerade gesagt wurde, nämlich du hast gesagt, ich möchte meine Schüler sehen. Und das, was ich immer als Vater geschafft habe, und zwar an jedem Tag, ich habe die gesehen. Und ich hatte nie für mich eine Sekunde den Gedanken, du musst aber das. Und wenn die nicht gut in der Schule waren, okay, dann ist es so, wir reden darüber, warum ist das so, okay, kann ich verstehen. Mhm. Und wenn nicht, dann auch gut. Und er hatte nie eine Sekunde dieses Gefühl, ich müsste diese Persönlichkeiten verändern. Oder ich müsste da Druck machen oder habe eine Erwartungshaltung an die. Meine Oma hat immer gesagt, Mensch muss nur eine Sache und das ist glücklich sein und das ist schon schwer genug. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, meinen Kindern zu sagen, du musst das so, du musst das so. Und die sind sehr frei von mir behandelt worden. Das hat aber manchmal dazu geführt, dass sie sich mehr Erziehung gewünscht hätten. Hm. Also wenn ich zur Schule, zu Elternabenden musste, dann habe ich von meiner jüngsten Tochter ein Regelpaket gekriegt. Papa, der Lehrer wird nicht geduzt. Papa, wenn er das und das sagt, du musst es schon auch ernst nehmen. Und wenn er und so, also weil ich mir da völlig die Ernsthaftigkeit abging als Vater. Also, ich war da nicht gut.
Ich merke aber eine große Zuneigung und Zugewandtheit
für deinen Kindern. Total.
Gibt es denn Dinge, die du trotz dieser ganzen Liebe selbst an deinen eigenen Kindern nicht erträgst?
Ja, das ist ja leider das Thema, wenn die essen. Ne? Also das wusste ich aber nicht. Ich kann nicht aushalten, wenn jemand in meiner Nähe isst.
Misophonie, du hast das auch?
Aber frag nicht wie.
Es ist so ätzend.
Wie heißt das?
Misophonie, wenn du die Essgeräusche und Schmatzgeräusche von anderen nicht ertragen kannst.
Mit dem Herzen,
und warte mal, ist auch betroffen.
Warte, ich mach was für Ina. Ich mach was für Ina. Das
macht mir wirklich körperliche Schmerzen. Ich kann das nicht hören.
Du auch?
Aber wisst ihr, was das ist?
Was ist denn jetzt los?
Dieses eingeschenkte Sturzwasser macht mir wirklich. Man belächelt es immer, dieses Misophonie-Ding.
Aber es ist nicht witzig.
Aber man kriegt wirklich. Manchmal haben wir Redaktionen. Und dann kommt der Kellner und gießt davon 10 Gläser ein und das ganze Team schon, könnten Sie es leiser machen. Ich freue mich so, dass hier einfach weite Öffnungen in den Karaffen sind. Hinter mir wird auch fleißig gegossen die ganze Zeit. Und ich denke immer, danke, lieber Gott, dass es große Öffnungen sind.
Aber du kannst dieses Geräusch nicht ertragen.
Ich kann es nicht ertragen.
Es ist wie Kreide auf der Tafel.
Wo tut es denn Kreide auf der Tafel, finde ich, tut eher ein bisschen im Ohr weh. Das macht im Sonnengeflecht, kommt es an und erzeugt eine Wut in dir.
Und weißt du, aber seit wann weißt du, dass du das hast?
Seit 20 Jahren weiß ich das, denn und dann wurde es, aber manche Sachen gingen ein bisschen weg. Ja. Also
aber man konnte es nicht benennen früher. Was macht dich denn wahnsinnig?
Weißt du, was das Schlimme war? Nee. Von der Ex-Freundin habe ich erlebt, die sitzt auf der Couch neben mir und zwar so gegen Ende der Beziehung und mampfte Nüsse. Und ich war kurz davor zu sagen, okay, entweder wende ich jetzt Gewalt an oder ich gehe raus. Und dann bin ich raus und habe gedacht, okay, das ist für mich mein Zeichen, dass die Liebe wirklich erschlossen ist. Ich kann ihr nicht mehr zuhören, wenn sie isst. Und das habe ich darauf gemünzt. Und dann habe ich das erste Mal bei meinen eigenen Kindern am Tisch gemerkt, wenn sie jetzt nicht aufhört mit der Suppe, ist hier Volleskalation. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, weil dieses Kind liebe ich wirklich sehr. Und das, daran kann es nicht liegen. Und es ist auch crazy, weil wenn ich mitesse und so, dann ist es nicht schlimm. Aber sobald jemand isst, wenn jemand eine Banane kaut,
Banane ist für dich das
Schlimmste. Und dann im Hintern
Und es ist nicht witzig, weil wir lachen jetzt darüber, aber es entsteht...
Nur wie du es erzählst.
Aber es entsteht eine körperliche Reaktion.
Aber Dr. Nann wusste gar nicht mal, dass es das gibt.
Nein. Also, du könntest es messen. Du könntest an allem an mir messen. An mir
auch. Kann man dabei auch die Herzfrequenz mal messen?
Absolut. Die könntest du messen. Da brauchen wir kein komplexes Gerät dafür.
Jetzt wissen wir aber auch seit einigen Jahren, dass das eine richtige Störung ist.
Ja.
Ja, das ist, nennt sich Geräuschhass, also übersetzt.
Das habe ich auch.
So.
Wenn man isst und die Gabel an die Zähne kommt.
Ja. Aber sie hat, wenn die Gabel
an die Zähne kommt,
das finde ich auch
das schlimm. Ist schrecklich. So.
Also, jetzt haben wir dich auch.
Ich nehme euch natürlich wahnsinnig ernst, aber ich bin ganz sicher, es hören uns auch ganz viele zu und schauen uns zu, die sagen, die Probleme möchte ich auch.
Ja, aber weißt du, genau das ist es ja auch. Es relativiert ja immer alles. Und deshalb, ich bin so froh, dass du hier bist, weil es eben total relativiert, nämlich zu sagen, ja, wir haben alle unsere Alltagsprobleme. Und weißt du, ich treffe im Jahr 30 Kinder, die sterben. Und da weißt du sehr genau, dass deine Probleme mini sind. Und dass du eine viel intensivere Kindheit hattest als ich, ist auch klar. Es ändert aber nichts daran. Und das ist ein Lernprozess bei mir gewesen, zu sagen, ja, aber ich darf trotzdem auch für mich mein Problem haben. Ich sehe, dass andere Menschen ganz andere Sorgen haben als ich. Aber trotzdem möchte ich nicht, dass du die Banane matscht. Also so muss das auch sein.
Ich kann mich nur bedanken bei dir, bei unseren Gästen, die wunderbar waren und sich wahnsinnig interessiert haben. Für die anderen hat man auch an den vielen Einwürfen gemerkt. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch. Es war wunderbar, dass Sie uns zugeschaut haben.